Bilder von der Gemeinde. Wir haben in dieser Predigtreihe, die heute zu Ende geht, verschiedene Bilder von der Gemeinde Gottes angesehen. Zunächst war da das Bild von der Verlobung, die Gemeinde als eine Verlobte und Jesus Christus ist der Bräutigam. Dieser Vergleich betont besonders die Vorfreude auf die Hochzeit und fordert uns bis dahin zur Treue auf. Dann die Gemeinde als ein Körper und Jesus Christus ist der Kopf. Dieser Vergleich spricht vor allem von der Vielfalt und Verschiedenartigkeit der einzelnen Christen und gleichzeitig von ihrer Einheit. Das nächste Bild war dann die Gemeinde als eine Schafherde und Jesus Christus ist der Hirte. Dieser Vergleich weist darauf hin, dass wir es gut haben. Wir werden beschützt, wir werden mit allem Nötigen versorgt, vorausgesetzt, wir hören auf die Stimme des guten Hirten. Und heute ist nun das vierte und letzte dieser Bilder dran, das ich ausgewählt habe, die Gemeinde als ein Gotteshaus, die Gemeinde als Tempel. Ich lese einmal zwei Abschnitte aus Briefen des Neuen Testaments, wo genau das gesagt wird. Die Gemeinde ist ein Gotteshaus. Der erste Abschnitt steht in 2. Korinther 6. 2. Korinther 6 von Vers 14 an. Da schreibt Paulus Folgendes an die Gemeinde. Macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit irgendetwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis? Irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderber? Irgendetwas, was einen Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet? Was haben Götzenbilder im Tempel Gottes zu suchen? Und dieser Tempel des lebendigen Gottes sind wir. Da haben wir es. Dieser Tempel des lebendigen Gottes sind wir. Denn Gott hat gesagt, ich will in ihrer Mitte wohnen und bei ihnen ein- und ausgehen. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Deshalb, so sagt der Herr, verlasst jene Leute und trennt euch von ihnen, fasst nichts Unreines an, dann werde ich euch annehmen und werde euer Vater sein. Und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das war der eine Abschnitt und der andere steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, von Vers 4 bis 6. Da schreibt Petrus Folgendes. Kommt zu Jesus. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen. Da haben wir wieder das Bild vom Tempel, vom Gotteshaus. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Was ist denn überhaupt ein Tempel? Um den Tempel soll es ja gehen. Ein Tempel hat es mit Religion zu tun. Tempel werden zur Ehre einer Gottheit gebaut. Deshalb sind sie meistens besonders groß und besonders prunkvoll, beinahe sowas wie ein Palast. Das hebräische Wort für Tempel, Hechal, heißt eigentlich nichts anderes als Palast, ein großes Haus. Ein Tempel ist sozusagen ein Haus für Gott. Und weil Gott eben immer als groß vorgestellt wird, baut man ein besonders großes Haus, ein besonders schön geschmücktes Haus. Fast alle Religionen haben ihre Tempel, also Gebäude, in denen der jeweilige Gott wohnt und in dem man ihm begegnen kann. Zum Beispiel hier ein Tempel der Griechen, das Parthenon in Athen, oder hier ein Tempel der Hindus, oder hier ein Tempel der Buddhisten. Oder dann auch das Volk Israel hatte einen Tempel, ein Gotteshaus. Ganz zu Anfang war das kein Gebäude aus Steinen, sondern ein tragbares Zelt. Wir sehen hier die Stiftshütte. Das konnte man auf der Wüstenwanderung von Ägypten nach Kanaan von einer Zwischenstation zur nächsten transportieren. Das hatte also vor allem praktische Gründe, dass das eben nicht aus Stein war. Als das Volk dann im Land angekommen war, das Gott ihnen versprochen hatte, im Land Kanaan, da baute dann irgendwann mal König Salomo anstelle der Stiftshütte einen Tempel. Der Tempel wurde zerstört, als Israel von Babylon erobert wurde. Und nach der Rückkehr der Gefangenen hat Zerubabel einen zweiten Tempel gebaut. Der war viel kleiner, an der gleichen Stelle. Und Herodes hat ihn dann später ausgebaut, ihn fast ins Überdimensionale vergrößert, mit einer verschwenderischen Pracht. Das war damals sowas wie das achte Weltwunder. Aber auch dieser Tempel von Herodes wurde zerstört durch die Römer. Was wir heute noch stehen haben davon, ist nur noch die Klagemauer. Also, alle Völker hatten ihre Tempel. Die Assyrer, die Babylonier, die Griechen, die Römer und eben auch das israelitische Volk. Aber es gab drei markante Unterschiede zwischen all diesen Tempeln und dem Tempel der Israeliten. Jetzt die Unterschiede zwischen den Tempeln der Völker und dem Tempel Israels. Der erste Unterschied ist folgender. Die anderen Völker hatten Dutzende, Hunderte von Tempeln für ihre Götter. Das jüdische Volk hatte nur einen einzigen Tempel. Gott hatte strikte Anweisungen gegeben, dass sie nur ein Heiligtum bauen durften, und zwar in Jerusalem. Im 5. Mosebuch, Kapitel 12, da steht Folgendes. Ihr dürft es den Völkern des Landes nicht nachmachen und den Herrn, euren Gott, an solchen Städten verehren. Solche Städte, da wird vorher aufgezählt, all diese Opferstätten unter jedem grünen Baum, auf jedem Hügel, für Götzen, für Götter. Aber hier geht es vor allem darum, ihr dürft euch nicht an x verschiedenen Städten Heiligtümer bauen. Ihr sollt vielmehr zu der einen und einzigen Stätte kommen, die Gott im Gebiet eurer Stämme auswählen und dazu bestimmen wird, dass sein Name dort wohnt. Das war eben dann nachher Jerusalem, der Tempelberg. Warum hatte Israel wohl nur einen einzigen Tempel? Ganz einfach, weil es nur einen Gott gibt. Der eine Tempel war eine ständige Erinnerung an das grundlegende Glaubensbekenntnis Israels. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Das ist das Schema Israel, das grundlegende Bekenntnis der Israeliten, das Bekenntnis zu einem einzigen Gott. Es gibt keinen daneben und deswegen gibt es auch nur einen Tempel, eine einzige Stelle für die Wohnung Gottes. Der zweite Unterschied, die Tempel der Völker waren vollgestopft mit Götterbildern. Im Tempel von Jerusalem gab es kein einziges Bild Gottes. Und auch das geht auf eine strikte Anweisung Gottes zurück. Das zweite der 10 Gebote lautet, du sollst dir kein Gottesbild machen. Wenn wir Menschen uns Gott vorstellen, dann greifen wir immer zu kurz. Wir stellen Gott wie irgendwas dar, was wir kennen. Zum Beispiel, wir bilden ihn ab als einen besonders starken Mann oder als eine besonders schöne Frau oder als einen Löwen oder als die Sonne. Oder was auch immer, aber so fantasievoll wir auch sein mögen, unsere Darstellung Gottes bleibt immer im Rahmen der geschaffenen Welt. Wir wählen irgendein Objekt aus der Schöpfung. Und genau das darf eben nicht sein. Gott, der Schöpfer, darf nicht als Geschöpf dargestellt werden. Die Grenze zwischen Gott und uns, die wird aufgeweicht, wenn man das macht. Die wird überspielt, übersprungen. Und deshalb hat Gott verboten, im Tempel von Jerusalem ein Gottesbild aufzustellen, damit klar bleibt, Gott ist der Schöpfer und wir sind seine Geschöpfe. Und schließlich der dritte Unterschied. Die Tempel der Völker waren leere Wohnungen. Ich habe gesagt, Tempel sind Wohnungen eines Gottes. Die Tempel der Völker sind vollgestopft mit Götterbildern, aber da wohnt kein Gott. Warum nicht? Ist ganz einfach. Ja, weil es keine Götter gibt. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, die Götzen gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Es gibt keinen Gott außer dem einen. Es gibt die Götter nicht. Da wohnt gar niemand. Das sollen Wohnungen Gottes sein und man stellt all die Bilder dieser Götter rein. Aber wenn man es sozusagen mit geistlichen Augen ansieht, dann sind das leere Gehäuse. Es ist witzig, dieser Demetrius, dieser Silberschmied in Ephesus, der ja so kämpfte um seinen Job und seine Angestellten, der war ja wütend auf Paulus und seine Verkündigung von dem einen Gott. Und er sagt, Paulus behauptet, Götter, die von Menschen gemacht werden, seien überhaupt keine Götter. Das ist genau die Lehre der Juden und der Christen. Die Götter sind gar keine Götter. Wenn du in so einen Tempel reingehst, da wohnt gar niemand. Es gibt den gar nicht. Hingegen im Tempel von Jerusalem, da wohnte wirklich Gott. Ein Gott, der einzige Gott, den es gibt, der wahre, der lebendige Gott. Das ist doch fast witzig, das ist fast grotesk. Wenn man eben einen heidnischen Tempel betritt, dann sieht man diese Fülle von Göttern vor sich und in Wirklichkeit ist dieser Tempel öde und leer, ein verlassenes Haus. Und wenn man den jüdischen Tempel betrat, da war kein einziges Bild von Gott zu sehen und in Wirklichkeit war dieser leere Raum erfüllt mit der Gegenwart Gottes, der Gegenwart des einzigen, wahren, lebendigen Gottes. Warum hatte Israel eigentlich die Stiftshütte gebaut und nachher den Tempel? Weil Gott das befohlen hatte. Und warum hatte Gott es befohlen? Weil Gott einen Ort haben wollte, wo er auf dieser Erde gegenwärtig sein konnte. Wenigstens einen Ort. Nicht? Mit dem Sündenfall war gewissermaßen die Erde Gott verloren gegangen. Adam und Eva hatten auf die Schlange gehört statt auf Gott. Und deswegen wurden sie aus dem Paradies vertrieben, aus Gottes Gegenwart. Die Erde war unheilig geworden, von Sünde infiziert. Wo soll sich Gott jetzt noch aufhalten? Wo ist jetzt seine Wohnung? Und genau in diese Situation ließ Gott die Stiftshütte bauen. Die Stiftshütte ist so wie ein Fleckchen Boden, wo Gott wohnen wollte. Hier hat er sich offenbart, hier sprach er mit Mose. Im 2. Mose 29 steht diese schöne Aussage von Gott, das ist noch im Vorblick auf die Stiftshütte. Er hat angeordnet, wie man sie bauen soll und sagt, hier in diesem Heiligtum komme ich euch nahe, hier rede ich mit dir. Hier soll es zur Begegnung zwischen mir und den Israeliten kommen. Darum hat Gott die Stiftshütte zu bauen befohlen, weil er einen Ort haben möchte, wo er wohnen kann und wo er mit den Menschen reden kann, wo sie ihm nahe kommen können. Die Stiftshütte und später der Tempel, die waren so etwas wie ein Brückenkopf Gottes in einer Welt, die sich von ihm abgewendet hatte. Der Tempel war gewissermaßen der erste Schritt Gottes zur Rückgewinnung der Erde. Also Gott gibt die Erde nicht preis. Er überlässt sie nicht ihrer Selbstverliebtheit und ihrer Gottlosigkeit. Das ist interessant, Stiftshütte im Hebräischen heißt Mishkan, das heißt einfach Wohnung. Das weist genau darauf hin, dass Gott hier wohnt. Und es gibt noch ein anderes Wort für Stiftshütte, Ohel Moed, und das heißt Zelt der Begegnung. Das weist darauf hin, dass Gott dieses Zelt aufgestellt hat, damit er uns begegnen kann und wir ihm. Die beiden Ausdrücke im Hebräischen beschreiben genau das, was ich jetzt gesagt habe. Es geht um Gottes Wohnung und es geht darum, dass er mit uns Kontakt aufnimmt und dass wir in seine Nähe kommen können. Was ist daraus geworden? Die Priester der Stiftshütte, die waren streckenweise so gottlos und missbrauchten ihr Amt so hemmungslos, dass Gott es einmal sogar zugelassen hat, dass die Stiftshütte von den Philistern gekapert wurde. 1. Samuel 4 können Sie das nachlesen. Und der Tempel Salomos, der wurde zerstört von den Babyloniern, weil die Könige Judas darin sogar fremde Götter anbeteten. Die stellten einen Altar rein für einen anderen Gott aus Syrien und haben den angebetet. Können Sie in 2. Könige 16 nachlesen. Und den Tempel des Herodes, den nannte Jesus einmal eine Räuberhöhle und ein Kaufhaus statt ein Bethaus, weil dort Geschäftemacherei und fromme Heuchelei an der Tagesordnung waren. Und die Folge von all dem, Gott zog sich aus seiner Wohnung zurück. Er zog seine schützende Hand vom Tempel ab und prompt fiel er den Römern zum Opfer. Jetzt ist die große Frage, gab es nun keinen Tempel mehr? Oder anders gefragt, wo wohnte Gott jetzt? Die Stiftshütte gab es nicht mehr. Der Tempel war zerstört. Wo wohnte Gott jetzt? Gab es irgendeinen Platz auf der Erde, der so heilig war, dass Gott dort wohnen konnte und wohnen wollte? Ja, diesen Ort gab es. Dieser Ort war Jesus, der menschgewordene Sohn Gottes. Er war der Tempel Gottes. Er ist der Tempel Gottes. Jesus war so völlig auf Gott konzentriert. Er war so ausschließlich darauf aus, Gottes Willen zu erfüllen, dass Gott seinen Sohn Jesus sozusagen zu seinem Wohnort auf dieser Erde machen konnte. Sehen Sie sich mal ein paar Bibelstellen an, die das ausdrücken. Johannes 2. Die Gegner von Jesus sagen, er soll ihnen doch mal einen Beweis liefern, dass er wirklich von Gott gesandt ist. Und dann sagt Jesus, reißt diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Wie, entgegneten sie, 46 Jahre lang wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? Doch Jesus hatte mit dem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Und dann heißt es, als er dann auferstanden war, erinnerten sich die Jünger an diese Aussage und begriffen, was gemeint war. Jesus hat sich selber gemeint. Er sagt, ich bin der neue Tempel. Man wird mich sozusagen versuchen zu zerstören und 3 Tage liege ich im Grab, aber dann werde ich diesen Tempel wieder aufbauen. Das bin ich, das ist mein Körper. Oder dann noch eine Stelle aus Matthäus 12. Jesus sagt, ich sage euch, hier ist einer, der mehr ist als der Tempel. Jesus sagt, ich bin ein Tempel, aber ein viel größerer Tempel. Ich umschließe noch viel mehr als dieser prächtige Tempel, den ihr da vor euch seht. Hier ist einer, der mehr ist als der Tempel. Und schließlich noch eine Stelle aus einem Paulusbrief, Kolosser 1. Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in Jesus zu wohnen. Sehen Sie? Jesus ist sozusagen der Wohnort Gottes. Jesus, die Wohnung Gottes. Hier stoßen wir zum ersten Mal auf das Konzept, dass der Tempel nicht mehr ein Gebäude ist, sondern eine Person. Das ist revolutionär. Das ist was ganz Neues. Das hat Jesus eingeführt. Und das wird ab dem Zeitpunkt so bleiben. Es wird keinen Tempel mehr brauchen, damit Gott Wohnung auf der Erde nehmen kann. Auch auf der neuen Erde wird es keinen materiellen Tempel mehr geben. Offenbarung 21, Vers 22 sagt ganz klar vom neuen Jerusalem, einen Tempel sah ich nicht. Gott selber und das Lamm, also Jesus, ist der Tempel. Jesus ist Gottes Wohnung. Wer mit Jesus in Verbindung aufnimmt, der kommt mit Gott in Verbindung, eben weil Gott in Jesus wohnt. Was Jesus sagt, das gibt uns Aufschluss über Gott, eben weil Gott durch Jesus spricht. Jesus ist unser Tempel, Jesus ist unsere Stiftshütte. Das ist ganz interessant in Johannes 1, Vers 14, wo es heißt, das Wort wurde Fleisch, ich sage es mal nach Luther, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Dieses und wohnte unter uns, das heißt wörtlich und schlug sein Zelt unter uns auf. Das kann einfach so gemeint sein, er wohnte unter uns, aber vielleicht ist eine Anspielung dahinter, auf die Stiftshütte, sozusagen. Jesus kam und jetzt ist er die neue Stiftshütte. Jetzt schlägt er das Zelt auf, wo Gott den Menschen begegnet. Und jetzt wird dieses personale Konzept, also der Tempel nicht mehr ein steinernes Gebäude, sondern der Tempel eine Person, jetzt wird dieses personale Konzept im Neuen Testament auf die Christen ausgeweitet, auf die Gemeinde. Nicht nur Jesus wird Gottes Wohnung genannt, sondern auch die Gemeinde. Das deutet Jesus immer mal schon so an, zum Beispiel dort, wo er sagt, Matthäus 18, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist wie, dann nehme ich Wohnung unter ihnen. Das spricht von der Gemeinde. Habe ich ja vorgelesen, ganz zu Anfang, wo Paulus sagt, ihr seid der Tempel Gottes, ihr die Gemeinde. Und wo Petrus sagt, lasst euch als lebendige Steine in dieses Gebäude einbauen. Also da sehen wir, wie plötzlich nicht nur eine Person Tempel ist, sondern dieses Konzept auf die ganze Gemeinde, die Nachfolger von Jesus, ausgeweitet wird. Wie ist das möglich? Wissen Sie, Gott hat die Gemeinde nicht zu seiner Wohnung gewählt, weil wir so gut und so heilig wären, dass sich das einfach von alleine nahelegt. Wir sind der richtige Platz, wo Gott hier auf der Erde wohnen kann. Nein, gut und heilig im umfassenden Sinn ist nur Jesus. Gott hat sich die Gemeinde als sein Haus erwählt, weil wir uns zu Jesus halten. Wir sind nur deshalb Gottes Tempel, weil Jesus Gottes Tempel ist. Wir sind nur deshalb heilig, weil Jesus heilig ist. Wir sind nur deshalb gerecht gesprochen, weil Jesus gerecht ist. Wir sind nur deshalb Gottes Kinder, weil Jesus Gottes Kind ist. Unsere ganze Existenz als einzelne Christen und als Gemeinde hängt an Jesus. Ohne Bräutigam keine Braut, ohne Kopf kein Körper, ohne Hirten keine Schafherde. Wer sich zu Jesus hält, der ist in Gottes Nähe. Jesus ist in ihm und er ist in Jesus. Das wird dauernd so formuliert in der Bibel. Und weil der Vater in seinem Sohn ist, dann ist er eben auch in denen, die ihr Leben seinem Sohn anvertraut haben. Und deshalb kann die Bibel sagen, wir sind Gottes Wohnung. Wir sind das Gotteshaus als Gemeinde. Petrus, das habe ich auch zu Anfang vorgelesen, sagt, in diesem Gebäude, die Gemeinde als Tempel, ist Jesus der Eckstein. Er ist das Fundament. Er gibt den Maßstab vor, an ihm orientiert sich alles. Jesus ist der Prototyp, er ist der Stein, an dem sich das ganze Gebäude ausrichtet. Er ist die Norm für alle anderen Steine. Man kann nicht zur Gemeinde gehören, wenn man nicht an Jesus glaubt. Aber man kann auch nicht an Jesus glauben, ohne dass man damit wie solch ein Stein in den Tempel eingefügt wird. Wenn einer zu Jesus kommt, dann kommt er damit auch zur Gemeinde. Man kann nicht Christ sein, ohne zur Gemeinde zu gehören. Wer sich Jesus anschließt, der schließt sich damit auch seiner Gemeinde an. Und umgekehrt, wer sich von Jesus trennt, der trennt sich damit auch von seiner Gemeinde. Die beiden Sachen, die gehören von jetzt an einfach untrennbar zusammen. Jesus ist der Eckstein. Petrus sagt, Jesus ist der lebendige Stein. Wir sind ja eigentlich tote Steine von Haus aus. Tot in unserer Schuld. Aber wer Jesus vertraut, der wird zu einem lebendigen Stein gemacht. Deswegen sagt Petrus, lasst euch als lebendige Steine in diese Tempelmauer einfügen. Gott nimmt euch, macht euch, schenkt euch neues Leben und jetzt baut er euch ein in dieses Gebäude. Das ist ein tolles Bild. Jeder Stein, wie bei so einem Architekten und dann beim Handwerker, beim Maurer, der die Steine einfügt, jeder Stein hat seinen Platz. Gott hat jedem Stein einen bestimmten Platz in diesem Mauerwerk zugewiesen, eine bestimmte Aufgabe gegeben. Und dann ist es ja auch so, jeder Stein wird von anderen Steinen getragen und jeder Stein trägt seinerseits andere Steine. Das ist das Bild für die Gemeinde. Was folgt daraus? Was bedeutet das ganz konkret, dass wir Gottes Tempel sind? Zunächst einmal folgt daraus ein Vorrecht. Nachher kommt dann noch die Verantwortung. Das ist ein riesengroßes Vorrecht. Ich meine das so, wo immer Christen zusammenkommen, ist Gott in ihrer Mitte. Wir müssen nicht mehr in einem bestimmten Ort pilgern, um Gott nahe zu sein. Es gehört sozusagen zum Kernbestand jeder Religion, dass man heilige Orte aufsucht, um Gott zu begegnen. Muslime pilgern zur Kaaba in Mekka. Hindus waschen sich an heiligen Flüssen am Ganges hier. Buddhisten suchen ihre heiligen Schreine auf. Die Atheisten, Atheismus ist nämlich auch eine Religion, Atheisten besuchen zum Beispiel das Lenin-Mausoleum im Moskauer Kreml. Oder sie besuchen den aufgebahrten Leichnam Mao Zedongs auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking. Das sind alles solche Versuche, Gott und Göttern und heiligen Gestalten nahe zu kommen. In alttestamentlicher Zeit pilgerten die Israeliten zum Tempel nach Jerusalem. Eben der Tempel hier. Die Samaritaner zur gleichen Zeit pilgerten auf den Berg Garizim. Dort hatten sie ihr Heiligtum stehen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, Johannes 4, in diesem Gespräch mit der Samaritanerin am Brunnen, da sagt Jesus, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg, auf dem Garizim, noch in Jerusalem anbeten werdet. Also der eine wie der andere Tempel könnt ihr vergessen. Die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, die bricht mit Jesus an, mit dem neuen Tempel, seiner Person. Die Zeit kommt, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Kein steinernes Gebäude hat mehr irgendeinen Frömmigkeitswert. Ich weiß, wir bewundern die großen Kathedralen der Christenheit. Aber Gott wohnt nicht in Häusern, die von Menschenhand gemacht sind. Wir haben bei Gott keinen Stein im Brett, wenn wir nach Rom zum Petersdom pilgern. Es macht unsere Gemeinde vor Gott auch nicht besser, wenn wir ein eigenes Kirchengebäude hätten. Ich weiß, das wäre schön, das würde vieles erleichtern im praktischen Alltag. Wir würden in vieler Hinsicht davon profitieren. Wir beten drum, wir hoffen, dass es mal zustande kommt. Aber frömmer als Gemeinde wären wir deswegen nicht. Wir wären keinen Deut besser in Gottes Augen, keinen Deut näher bei ihm. Ganz gleich, wo wir sind, Gott ist bei uns. Wo immer Christen sich treffen, Jesus ist in ihrer Mitte. Das kann unter freiem Himmel sein, das kann in einem Versteck sein, in einer Höhle. Gott stört sich nicht daran. Stören würde Gott nur, wenn wir uns um uns selber drehen, statt ihn anzubeten. Und das kann man in einem Dom genauso gut wie in irgendeinem Wohnzimmer. Wo Menschen den lebendigen Gott anbeten, da ist Gottes Tempel. Die Gemeinde braucht kein Kirchengebäude, um zu überleben und um ihren Auftrag zu erfüllen. Also, das ist unser Vorrecht. Und jetzt die Verantwortung. Wir sind ein Gotteshaus und das bringt nicht nur ein Vorrecht mit sich, sondern auch Verantwortung. Erstmal müssen wir ernst nehmen, dass wir nicht mehr uns selbst gehören. Sie sehen diesen Vers aus 1. Korinther 3. Paulus sagt, und da schreibt er an eine Gemeinde, ihr seid Gottes Bauwerk oder eben ihr seid Gottes Tempel, das Gotteshaus. Oder dann gleich noch eine Stelle aus demselben Brief, Kapitel 6. Kapitel 6, 19 und 20. Habt ihr vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Also, die Gemeinde ist Gottes Bauwerk, euer Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, immer wieder dasselbe Bild. Was Paulus hier vom einzelnen Christen sagt, das gilt natürlich auch für die Gemeinde als Ganze. Die Gemeinde ist Gottes Tempel. Er hat sie gebaut, er baut immer noch dran. Er ist der Bauherr, er ist der Besitzer. Er hat einen hohen Preis bezahlt, damit er diesen Tempel besitzen kann. Das Leben seines Sohnes hat es gekostet. Und jetzt darf kein Mensch je behaupten, er sei der Chef der Gemeinde. Das darf kein Prediger sagen und kein Ältester. Das darf nicht mal der Papst sagen. Keiner darf nach eigenem Gutdünken festlegen, nach welchen Regeln die Gemeinde funktionieren soll. Keiner darf über seine Geschwister herrschen. Keiner darf sein Kirchenamt missbrauchen. Wenn wir anfangen, die Gemeindebauanleitungen des Neuen Testaments zu ignorieren, dann hören wir auf, Gemeinde zu sein. Erinnern Sie sich an den Vers aus 1. Korinther 3, ich weiß nicht, ob ich es am Anfang gelesen habe. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Da darf kein Mensch reinpfuschen mit irgendeiner menschlichen Ansicht und mit menschlicher Macht. Wisst ihr nicht, sagt Paulus, das solltet ihr doch wissen. Das habe ich euch doch x-mal erzählt. Das ist doch eigentlich selbstverständlich. Aber wir vergessen das so leicht. Wir tun, als wären wir sowas wie ein Verein. Wir setzen Statuten auf, wir halten Versammlungen ab, wir pflegen die Geselligkeit und alles läuft wie geschmiert. Aber wenn wir nicht die Rückkopplung zu Gott im Gebet suchen, wenn wir sein Wort nicht zu unserem Maßstab machen, dann sind wir alles Mögliche, aber kein Gotteshaus. Das ist unsere Verantwortung, uns ausschließlich an Gott zu orientieren, bei allem, was mit Gemeinde zu tun hat. Sonst zieht Gott aus. Es soll ja seine Wohnung sein. Wozu war eigentlich der Tempel im Alten Testament da? Wozu hat er sich geeignet? Stellen Sie sich dieses Gebäude vor, oder meinetwegen die Stiftshütte. Wofür war die gut? Konnte man da drin wohnen? Konnte eine Familie da reinziehen und sich einrichten? Das ging nicht gut. Da fehlten elementare Dinge, die zu einer normalen Wohnung gehören. Was hätte man mit der Stiftshütte anfangen sollen, außer dass sie für den Gottesdienst war, für die Opfer, das Gebet? Als Wohnzelt war die denkbar ungeeignet. Ein Tempel ist so konzipiert, dass er religiösen Zwecken dient. Wenn man ihn umfunktionieren will, dann ist das Gebäude mehr oder weniger nutzlos. In der Sowjetunion hat man seinerzeit orthodoxe Kirchen zu Schwimmbädern umgebaut. Das ist eine groteske Zweckentfremdung. Man hätte es sicher einfacher gehabt, einfach ein Hallenbad hinzustellen, als eine Kirche mit Wasser zu füllen. Aber gut, man wollte einfach zeigen, dass man sozusagen überlegen ist gegenüber der orthodoxen Kirche. Genauso ist das mit der Gemeinde. Gott hat uns als Gemeinde, uns als Gotteshaus zu einem ganz bestimmten Zweck gebaut. Es ist seine Wohnung. Hier soll er angebetet werden. Hier soll es heilig und gerecht zugehen. Hier soll die Liebe regieren. Hier soll sein Wort verkündet werden. Hier sollen Menschen Jesus kennenlernen. Und nur dann haben wir die richtige Zweckbestimmung erreicht. Man kann tausend andere Sachen machen in der Kirche. Man kann Reden halten, politische Reden halten. Aber das wäre eine Zweckentfremdung. Man könnte sich darauf beschränken, eine Suppenküche für Randständige zu organisieren. Das ist eine schöne Sache in sich, aber wenn wir uns auf das beschränken, das wäre eine Zweckentfremdung. Man könnte Vertreter von anderen Religionen einladen und mal versuchen, gemeinsamen Gottesdienst zu gestalten. Das wäre erst recht eine Zweckentfremdung, als dürften noch andere Götter neben Gott in diesem Haus wohnen. Sehen Sie, ein Tempel ist kein Einfamilienhaus, ist kein Wohnblock und kein Bürogebäude. Ein Tempel ist ein Tempel, der dient religiösen Zwecken. der dient Gott. Wer ist im Tempel am Werk? Das sind Priester. In 1. Petrus 2, ich habe Ihnen diese Stelle vorgelesen, lasst euch als lebendige Steine in dieses Gebäude einbauen. Aber in 1. Petrus 2 verwendet Petrus plötzlich noch ein anderes Bild. Er wechselt und jetzt sagt er plötzlich, lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt. Und in Vers 9, ein paar Verse später, sagt er es noch ausführlicher, ihr seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Er wechselt die Metapher, das Bild vom Gebäude und jetzt das Bild von der Priesterschaft. Aber so überraschend ist dieser Wechsel gar nicht. Der liegt eigentlich auf der Hand, eben weil in einem Tempel nun mal Priester beschäftigt sind, nicht Hallenbadmeister oder was weiß ich. Wenn wir als Gemeinde ein Tempel sind, dann haben wir auch priesterliche Aufgaben zu erfüllen. Jetzt frage ich Sie, was war denn das Kennzeichen eines Priesters im Alten Testament? Nach landläufiger Auffassung ist ein Priester jemand, der zugunsten von anderen Opfer bringt. Das stimmt, die alttestamentlichen Priester brachten Opfer dar. Aber ich glaube nicht, dass es das ist in erster Linie, was sie von den anderen Menschen unterschieden hat. Der Unterschied zwischen Priestern und anderen Menschen bestand zunächst mal darin, dass die Priester ins Heiligtum durften. Die anderen mussten alle draußen im Vorhof stehen bleiben. Ein Priester ist sozusagen per Definition jemand, der direkten Zugang zu Gott hat. Und eben deshalb, das ist dann davon abgeleitet, kann er dann auch für andere Opfer bringen, eben für andere, die nicht dieses Recht des freien Zugangs zu Gott haben, die nicht zum Brandopferaltar ins Heiligtum können. Im Alten Testament war dieses Recht auf einen Stamm beschränkt, den Stamm Levi. Oder noch genauer gesagt auf eine Großfamilie, die Familie von Aaron. Und gerade das hat sich mit Jesus geändert. Jetzt sagt Petrus hier, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen. Mit anderen Worten, jeder in diesem Tempel, jeder, der zur Gemeinde gehört, ist jetzt ein Priester. Jeder, der an Jesus glaubt. Jeder von uns hat das Recht auf freien, ungehinderten, direkten Zugang zu Gott. Wir brauchen keinen Mittelsmann mehr. Wir brauchen keinen Mediator mehr. Jesus ist unser Mediator. Wir brauchen niemanden mehr, der für uns Opfer bringt, damit unsere Schuld beseitigt wird. Das hat Jesus ein für alle Mal am Kreuz getan. Deshalb, das sage ich nur so in Klammern, halte ich das für ziemlich fatal, wenn man bestimmte Amtsträger innerhalb der Kirche als Priester bezeichnet. Es gibt ja große Kirchen, Kirchendenominationen, die nennen ihre Amtsträger Priester. Und dann denkt man automatisch, diese Priester, die wären was Besonderes. Die anderen heißen ja nicht Priester. Dann denkt man automatisch, die hätten einen besonderen Draht zu Gott. Die stünden über dem Rest des Kirchenvolkes. Die dürften tun, was der Laie nicht tun darf, zum Beispiel das Abendmahl austeilen. Die dürften befehlen und fordern und herrschen. Und da sagt das Neue Testament, nein, es gibt keine spezielle Priesterklasse mehr in dem neuen Tempel. Hier sind alle Priester und deshalb ist es nicht ratsam, nur einige als Priester zu bezeichnen. Das ist wie ein Rückfall in alttestamentliche Zeiten. Da waren es nur einige, jetzt sind es alle. Und jetzt zum Schluss noch unsere Aufgaben als Priester. Was müssen wir denn machen, wenn wir alle nun Priester sind in diesem Tempel? Wenn wir an die Stellen denken, die ich schon gelesen habe, dann sind es zwei Dinge. Man könnte viel mehr aufzählen, aber zwei Dinge will ich nennen. Die eine Aufgabe, die erste, die ist sozusagen auf Gott ausgerichtet. Man wendet sich als Priester zu Gott. Und die zweite Aufgabe, die ist in die Gegenrichtung gewendet, nämlich zur Welt hin. Das erste, wir sollen Gott Opfer bringen, sagt Petrus. Und damit sind natürlich nicht Opfer gemeint für unsere eigenen oder für fremde Sünden. Die können wir nicht mit unseren Opfern aus dem Weg räumen. Dafür ist Jesus zuständig. Das hat er längst gemacht mit dem Opfer seines eigenen Lebens. Aber schon im Alten Testament gab es ja nicht nur Opfer für Sünde und Schuld. Es gab auch Dankopfer und Friedensopfer und Speiseopfer. Da ging es nicht um Vergebung von Sünde. Das waren einfach Opfer, mit denen man zu Gott sagte, Dankeschön. Und mit denen man sich traf als Familie und ein Gemeinschaftsfest gefeiert hat. Das ist die Art von Opfer, die wir bringen sollen. Wir sollen Gott danken Und wir sollen die Gemeinschaft feiern als Christen. Und wir sollen uns ihm mit unserem ganzen Leben zur Verfügung stellen und Gutes tun. Ich könnte jetzt ganze Menge Bibelstellen dazu lesen, die Zeit reicht einfach nicht. Aber eben, das sind unsere Opfer. Gott danken, Gott loben, Gutes tun, Gemeinschaft pflegen. Uns ihm ganz zur Verfügung stellen. Das ist sozusagen das Opfer, das wir Gott bringen. Und jetzt die zweite und letzte Aufgabe, Gottes große Taten verkünden. Petrus sagt, in dem gleichen Vers dort, lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen und verkündet Gottes große Taten. Mit anderen Worten, verkündet, was Gott durch seinen Sohn Jesus alles für euch getan hat. Oder nochmal mit anderen Worten, seid Missionare. Missionare verkünden das Evangelium. Wir sollen die gute Nachricht von Gottes Rettungsangebot weitersagen. Die alttestamentlichen Priester, die mussten das alttestamentliche Gesetz vorlesen und lehren und darin unterweisen. Und die neutestamentlichen Priester, also wir müssen das Evangelium weitergeben. Die Stiftshütter, beziehungsweise der Tempel, die waren dazu da, dass es wenigstens einen Ort auf der Erde gab, wo man in Kontakt mit Gott kommen konnte. Und wie ich sagte, die Stiftshütte und den Tempel, die gibt es längst nicht mehr. Wo trifft man Gott heute? Wo sollte man ihn antreffen? Ist ganz einfach, bei denen, die heute sein Tempel sind. Und das sind wir. Bei uns soll man Gott antreffen. Bei uns, die er zu seinen Priestern gemacht hat. Jeder, der mit uns zu tun hat, sollte Jesus begegnen. Wir sollen dieser Ort in unserer Welt sein, wo man Gott antrifft und wo Gott redet und handelt. Und sehen Sie, das ist ein letzter Gedanke, genau an der Stelle bewährt sich dieses personale Prinzip, dass der Tempel nicht mehr ein Gebäude aus Steinen ist. Das kommt jetzt unserer Aufgabe als Missionare zugute. Gottes Gegenwart ist nicht mehr an ein materielles Gebäude gebunden. Wenn in alttestamentlicher Zeit jemand was von Gott Israels hören wollte, was musste er machen? Er musste nach Jerusalem pilgern. Dort stand der Tempel, dort wohnte Gott. Wenn heute jemand was von Jesus hören will, dann muss er nicht zum Helvetiaplatz kommen. Da können wir zu ihm reisen. Wir nehmen den Tempel sozusagen mit. Wir bringen ihnen den Tempel. Wir sind der Tempel. Nicht mehr Heiden müssen nach Jerusalem kommen, sondern Jerusalem kommt zu den Heiden. Das ist eine viel erfolgversprechendere Missionsstrategie. Das Alte Testament war sozusagen zentripetal konzipiert. Das Neue Testament zentrifugal, wenn Sie die beiden Ausdrücke verstehen. Also im Alten Testament, da geht es von der Peripherie her zum Zentrum. Man holt die Leute zusammen, damit sie zu Gottes Wohnung kommen. Im Neuen Testament geht es vom Zentrum zur Peripherie. Jesus schickt die Leute in alle Welt, weil sie alle der Tempel sind und Gottes Wohnung bilden. Nicht mehr zentripetal, sondern zentrifugal, die Gegenrichtung. Das ist das Schöne und Neue an diesem personalen Konzept. Also, das ist unser Vorrecht und das ist unsere Verantwortung, unsere Verpflichtung, unser Beruf. Als Gottes Tempel, als Gottes Priester, die Botschaft von Jesus überall hinzutragen. Wo immer wir sind, wollen wir auf Gott hinweisen und ihn durch uns handeln lassen. Ich habe zu Anfang gesagt, dass der Tempel Gottes Brückenkopf war zur Rückgewinnung der Erde. Und jetzt denken wir einfach dran, wir sind Gottes Brückenkopf. Erst hat Gott uns für sich gewonnen und jetzt sind wir dran und sollen andere zu Gott führen, für Gott gewinnen. Und am Ende der Zeit, in Gottes neuer Welt, da ist dann die ganze Erde heiliger Bezirk. Die ganze Erde ist Gottes Tempel, Gottes Wohnung. Eine letzte Stelle hier aus Offenbarung 21, wo eben diese neue Welt Gottes beschrieben wird. Da heißt es, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes, der Tempel, das Gotteshaus, ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Hier sind diese Schranken zwischen drinnen und draußen, zwischen dem Heiligen und dem Profanen aufgehoben, weil Gott alles erfüllt. Die ganze Erde ist dann seine Wohnung, die ganze Erde ist Gottes Tempel, weil alle, die auf dieser neuen Erde sind, Jesus vertrauen und zu Gott gehören. Ich bete noch. Lieber Vater, ich finde es immer wieder einfach toll, wenn wir nachdenken können über die Art, wie du im Lauf der Geschichte gehandelt hast, was du für Ideen gehabt hast, für Pläne, wie du sie realisiert hast, wie du Konzepte entwickelt hast und ausgeführt hast und wie wir sehen können, wie gut das ist, wie hilfreich. Danke vielmals dafür, dass du einen Weg gefunden hast, wie wir ohne Mittelsmänner in deine Nähe kommen können. Nur durch diesen einen Mittler, deinen Sohn Jesus. Danke dafür, dass wir alle freien Zugang zu dir haben. Danke, dass wir sozusagen diesen Raum bilden, wo du wohnst, wo du gerne wohnst. Danke, dass wir dich anbeten können, dass wir dir dienen dürfen, dass du uns auch Ideen und Kräfte gibst, um anderen Gutes zu tun. Eben alles das, was dir gefällt, was du gerne in deiner Wohnung getan haben möchtest. Wir bitten dich, dass wir als Gemeinde hier am Helvetiaplatz uns doch bewähren als solch ein Gotteshaus. Amen.